Herzlich willkommen zur fünften Folge des Koppel-Podcasts mit mir, Max Nikolaus Maria von Nachtsheim, Prinz von Hessen und seit einiger Zeit auch wieder tätig als der Rapper Rockstar. Das ist der fünfte und letzte Teil vom Koppel-Podcast, denn jetzt reden wir heute nochmal über die Zeit nach Borgheide bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt befinden, über das letzte halbe Jahr, was für mich gar nicht so einfach war, weil danach dann doch sehr viel Arbeit auf mich gewartet hat und ich mir vielleicht auch die Dinge ein bisschen leichter vorgestellt habe. Und wir werden wir sind ja jetzt gerade 10 Tage vor Album-Release, aber wir werden noch mal darüber reden, wie das alles überhaupt so war im letzten halben Jahr und was sich da so positiv gezeigt hat und was sich negativ gezeigt hat und die Erwartung. Vielleicht wird es irgendwann noch einen 6. Teil geben, wo ich nochmal darüber rede, wie das alles so war nach Release. Aber ja, jetzt gerade ist der 16. Oktober, beziehungsweise auch nur noch 40 Minuten, dann ist schon der 17. Oktober. Ich habe heute Morgen schon den 4. Koppel-Podcast aufgenommen und habe mir schon wieder einen Gin reingekippt, beziehungsweise, das klingt, als wäre ich Alkoholiker, aber tatsächlich mein zweiter. Heute Morgen um 11 hatte ich einen und jetzt habe ich einen abends um 10:45. Das ist mein zweiter Gin. Dieser Bamble Gin im Übrigen, sehr ergiebig mit Tonic Water, finde ich. Also ein klassischer Gin Tonic macht doch mehr Sinn für mich als mit diesem Grapefruit-Limo-Zeug. Das hat mir nicht so gut geschmeckt. Es war mir zu bitter. Es war so prinzipiell gut, aber es war zu bitter. Und ich bin ja nicht so ein Fan von bitter. Deswegen ist hier die Sache mit dem Tonic Water. Ich habe jetzt das von No Werbung 28, die auch schwarze Dose machen, glaube ich. Ne? Oder ist schwarze Dose. Schmeckt ganz gut. Das ist eine schöne Kombi hier gerade. Jetzt muss ich ehrlich, muss man mal kurz sippen. Und jetzt bin ich bereit für den 5. Solo-Koppel-Podcast. Die Koppel-Podcast-Reihe geht danach auch noch weiter. Wir werden mich Track-by-Tracks releasen mit verschiedenen Gästen. Viele Leute durften die Platte hören, viele Freunde von mir, darunter sind Musiker, darunter sind Produzenten, darunter sind Podcaster und viele von denen mögen viele Tracks davon und haben darüber zu auch was zu sagen und haben Lust, mit mir darüber zu quatschen. Deswegen, letztes Mal gab es ja die Track-by-Tracks als Video zu Pubertät, die ich sehr, sehr mochte. Das muss ich mal sagen. Ich finde es schade, dass die nicht so viel Beachtung bekommen haben, aber die waren echt ganz süß. Ich habe die letzte Mal geguckt, ich hatte die so ein bisschen verdrängt. Die habe ich auch mit Jules gemacht, der jetzt auch das Highscore-Video gedreht hat. Und das war wirklich lieb. Das kann man sich nochmal reinziehen irgendwann. Da hatte ich immer diesen dummen Anzug an und war total in meiner nervigen ich renne rum und gehe allen auf den Sack rolle und das war ganz putzig, muss ich ehrlich sagen. Das war immer alles irgendwie so spontan und ja, Anzug an und machen und da sind echt ein paar dumme Sachen dabei. Highlight ist auf jeden Fall mit meinem alten Manager Ralf Schröter, schöne Grüße an dieser Stelle, wie ich zum Astronaut Track by Track und König Außenseiter mit Mischa vom 43,5, der auch sich für einen Track by Track hergegeben hat, der gute Mann. Toller Kerl, 43,5 im Übrigen haben wir eine Kollabo gemacht. Auf der Tour gibt es ein 43,5 NTG-Shirt. Lovely. Kann man sich reinziehen. Und ich merke, dass ich manchmal rede wie Drangsal und Casper, weil ich zu viel mit Verachtung höre. Da rede ich dann auch manchmal so ein bisschen abgehackt. Naja, werde ich mir auch wieder abtrainieren und kommen wieder in den typischen Spasti-Max-Rage-Mode, wo ich fluche und alle beleidige. Auf was ich ja momentan gar nicht so viel Lust habe. Ich finde ja momentan Spreading the Love ganz nett, auch wenn ich gerade manchmal ein bisschen angespannt bin und dann manchmal ein bisschen pissig reagiere. Aber das zählt alles zu den Dingen, die letzten Monate passiert sind. Darüber möchte ich heute noch ein bisschen quatschen. Nachdem ich aus Borgheide kam und die Platte fertig war, war ja noch nicht alles getan, denn Lilly fehlte. Denn Lilly war krank für ihren Highscore-Part und Lilly musste separat aufgenommen werden. Und ihr erinnert euch vielleicht noch aus Koppel-Podcast 1 und 2, wenn ihr diesen Podcast denn verfolgt, dass ich erzählt habe von einem besagten Manager, der mich damals dazugeholt hat und ihn zu Vibe. Und ich kam aus Borgheide wieder, meine Sendung Der Umschlag lief und das war alles so mäßig. Ich war generell zu dem Zeitpunkt eh nicht so mega happy mit allem, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich bin gerade einfach ein blöder dicker Junge und jetzt ist das Album fertig und das war erstmal befreiend. Ich hatte dann Geburtstag, ich wurde dann 34 am 27. Februar, habe mich natürlich belohnt mit der super guten Idee, ich kaufe mir für 1.000 Euro Sachen im Kuschelmuschel, was ich erfolgreich hinbekommen habe Und die Tage danach war erstmal relaxen, weil ich die Platte ja dem Label gegeben hatte, beziehungsweise meinem Management. Da war noch nicht klar, zu welchem Label ich gehe, und die Labelsuche begann. Und was man sehr schnell gesagt hat, war, das ist eine gute Platte. Das ist eine richtig, richtig gute Platte. Das war das, was ist. Das sind jetzt Zitate. Aber das wird kompliziert, weil du bist nicht da, wo der Markt gerade stattfindet. Und das hat sich relativ schnell abgezeichnet. Dass tatsächlich Plattenfirmen, Verlege und so weiter und so fort Cobblepot super interessant fanden, aber mein Janni, der sich da so alles, der das alles sehr nett und bemüht so abgeklappert hat, der war total, der wusste überhaupt nicht, was der machen soll, weil der halt rumgefahren ist und alle waren so, ja, das ist echt spannend, aber. Und dieses Aber hat genervt, das hat uns alle zu Tode genervt. Wir waren wirklich irgendwann so, ja, aber. Könnt ihr jetzt einfach mal sagen, was Phase ist? Wir würden gerne anfangen, weil ich hatte auch so ein bisschen natürlich so eine Grundangst, weil nach Pubertät, als die Platte 2013 fertig war, war ja dann so das Ding so, ja, es hat halt noch über ein Jahr gedauert, bis die Platte kam, weil ne, erst wollten sie ein paar machen, dann bin ich auf dieses eine Label reingefallen. Und nachdem das dann alles zugrunde gegangen ist, wollte die Platte ja keiner mehr machen. Und davor hatte ich super krasse Angst. Ich hatte aber auch das Gewissen, dass A, die Platte irgendwie unter einem besseren Stern geboren wurde als Pubertät, weil Pubertät auch, ne, ich habe Liebe für das Album. Ich habe eigentlich nichts als Liebe für das Album, muss man wirklich, wirklich sagen. Ich liebe Pubertät. Auch heute noch. Ich finde, da sind viele tolle Tracks dabei. Ich hasse nur VOP Lounge. Das ist ein furchtbarer Track. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber selbst so verschrobene Nummern wie Der Wahl oder LOL, so Sachen, die Leute nicht wirklich gedickt haben, ich mag die und ich bin auch froh, dass ich die gemacht habe. Aber de facto habe ich mir wahnsinnig schwer getan, mit der Platte ja was zu finden. Und naja, als dann Cobblepot fertig war, kriegt man ja wieder die alten Feelings. Und dann bekam ich so eine Hiobsbotschaft, da fuhr ich gerade zum HR. Und beim HR war auch die Stimmung nicht so gut, weil Funk schon so ein bisschen durch hat scheinen lassen, dass der Umschlag wieder abgesetzt wird. Und natürlich verlässt man sich darauf und denkt so, okay, ich mache jetzt bis Ende des Jahres mindestens diesen Job, der Umschlag, mit mehreren Staffeln, und kriegt dafür Summe X. Und das plane ich ja dann auch so ein bisschen ein in meine Jahresfinanzen. Und es zeichnete sich aber ab, dass die Sendung nicht so gut läuft und dass man mich halt, dass man das Ganze halt irgendwie wieder beenden wird. Und das war schon mal scheiße. Und dann bekam ich einen Anruf, und da hieß es, ja, der Mann, der dich hierher geholt hat, der ist nicht mehr da. Wie, der ist nicht mehr da? Ja, der ist raus jetzt hier. Der ist jetzt weg. Und ich war so, Moment mal, was? Und der war weg. Der hatte gekündigt quasi. Und der war nicht mehr da. Und auf einmal war die Person, die mich dazugeholt hat und die auch so ein bisschen mein Ansporn war, die hatte sich auf einmal verabschiedet. Und das war halt für mich erstmal, das hatte so Vietnam-Flashbacks bei mir ausgelöst. Ich kann jetzt schon mal als Spoiler sagen, dass es Gott sei Dank sich alles nicht als so negativ auf mich aufgewirkt hat und dass ich eigentlich weiterhin, oder was heißt eigentlich, ich mit der Situation glücklich bin und ich es ja genieße, Freiheiten zu haben und dass Menschen sich um mich kümmern und sich auch Gedanken machen über Kampagnen und Werbedeals und etc. pp. Weil das kann ich, das bin ich. Ich darf Werbedeals machen, weil ich bin halt einfach jemand, der wirbt. Oder ich stehe ja für Konsum. Also, wenn ich mich hinstelle und sag so, Konsum ist schlecht, Minimalismus ist gut. Digga, geh mal in die Man Cave. Völliger Irrsinn. Völliger Quatsch. Was soll ich den Leuten erzählen, Alter? Dass Sport eine geile Sache ist? Naja. Und so kam es dann dazu, dass ich halt erstmal unter Schock stand und mich das wirklich, wirklich deprimiert hat. Dass das dafür gesorgt hat, dass es mir sehr, 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 sehr schlecht ging. Weil ich Angst hatte so, okay, wenn das jetzt wieder wird wie bei Pubertät, bla, 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 bla. Und, wie ich das Gefühl hatte, wir müssen wieder strugglen. Und das war ja total scheiße, weil auf einmal ist man wieder in dieser Musikindustrie, von der man sich so lange distanziert hat und die einen so runtergezogen hat und die einem auch über Jahre irgendwie so, ich sag jetzt mal ganz emotional doof, die einem auch wehgetan hat auf eine gewisse Art und Weise. Und auf einmal musste man da wieder hin und war ja auch so bereit dafür, da wieder hinzugehen. Und dann gab es wieder Probleme. Und man war so, ey, das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Parallel musste natürlich trotzdem weitergearbeitet werden. Parallel stand eine Autokinotour an, die dann im April auf uns zukam. Das musste gemacht werden. Und bis dahin tat sich tatsächlich nicht viel. Auf der Autokinotour gab es dann Termine mit Plattenbossen, nochmal so schnell mittags eingeschoben, die wahnsinnig mühselig waren. Und man hat gemerkt, dass da Interesse ist, ernsthaftes Interesse, und dass da auch jemand wissen will, wer ich bin und was ich mache und wo ich herkomme und diesen ganzen NTG-Autokino-Nukular-Kosmos auch sehr, sehr gern verstehen möchte. Aber der einfach seine Probleme hatte, das dem großen Markt zugänglich zu machen. Und wo ist der Anknüpfpunkt, wenn da nur diese kleine Community ist? In einem Jahr, in dem Streaming-Zahlen alles sind, in dem halt, ich nenne jetzt mal Beispiele, und die sind natürlich nur böse gemeint, UFO oder Jizzes oder whoever. So, da gibt es so viele inzwischen, auch kleinere Leute, oder nicht mal kleine Leute, so, aber Leute, die man einfach nicht auf dem Schirm hat, die aber trotzdem Millionen von Klicks haben. Dardan, keine Ahnung, solche Leute. Die halt einfach nur siebenstellige Zahlen die ganze Zeit ballern. Und keiner weiß, wie so ein Rockstar ballert. So, Rockstar hat 4, 5 Songs, die über 1 Million Klicks sind. Ansonsten ist alles andere eher immer so zwischen, naja, sorgfältigen 100 bis 400.000 sortiert. Und das ist okay, aber das ist natürlich Lukrativität, sieht für eine große Plattenfirma wie Universal oder Sony oder sowas halt anders aus. Die sehen halt dann, die wollen halt eigentlich siebenstellige Zahlen, ansonsten drunter ist für die eigentlich alles uninteressant. Naja, und so kam es dazu, dass ich struggeln musste, dass ich mich tatsächlich wieder ein bisschen gefühlt habe wie damals. Das kam mir so alles pubertätmäßig vor. Muss man auch ungerecht oder rechtmäßigerweise auch sagen, dass es zu Unrecht war, was meine Sorge, weil ich ja schon jemand hatte, der sich ganz anders darum gekümmert hat, als die Leute damals um Pubertät herum. Und auch das Team ja viel stabiler war. Wir hatten ja nicht diese Streit, alle sind zerstritten Situationen und alle reden nicht miteinander, die wir nach Pubertät hatten und alles liegt in Flammen, sondern wir hatten ja eigentlich eine entspannte Ausgangssituation. Ich war jetzt nicht darauf angewiesen, sofort damit Geld zu verdienen, weil mein Geld ja sowieso, ich verdiene mein Geld mit dem Podcast und mit der NTG und mit allem anderen so. Und da muss ja irgendwie angesetzt werden. Und da haben wir halt unsere Problemchen. Aber trotzdem, also andersrum. Wir haben unsere Problemchen mit der Sache, aber ich bin ja safe. Deswegen, und ich bin auch in einem besseren Umfeld. Das war die Ausgangssituation. Dann war die Tour so rum und es war noch keine Entscheidung getroffen. Und das hat dann auch noch einen ganzen Moment gedauert. Ich glaube so bis Mai, fast Juni. Ja, Juni. Ich glaube, die Entscheidung, zu was wir dann, wie wir es dann machen, war dann im Juni gefallen. Nachdem verschiedene Labels das Ganze abgegrast hatten und die Entscheidung hieß Department. Und Department ist das Label von Jan. Und Jan war zu dem Zeitpunkt mehr mein Manager, hat aber auch noch dieses Label. Und er hat gesagt, na, dann holen wir dich halt zu uns. Und dann habe ich auch gesagt, na ja, auf die Idee hätten wir wahrscheinlich auch schon vor 6 Wochen kommen können. Das hätte uns vieles leichter gemacht. Aber ich glaube, Jan wollte halt auch noch ausstecken und auch einfach Größeres möglich machen. Mit einem größeren Budget kann man natürlich auch größer arbeiten. Aber es ist ja auch so eine Anfangszeit und wir wissen ja nicht, wie es läuft. So, wie nehmen es die Leute an? Wie viel Platten verkaufen wir im ersten Wochenende, wenn die Platte das erste Mal angekündigt wird, nach dem Release von Pinguin und so weiter und so fort? Wie wird der Knall denn sein? Ist der Knall einmal groß oder ist der ganz, ganz lang oder ist es ein totaler Hype? Du weißt es ja nicht. Geht's total unter? Interessiert es niemanden? Wie das dann alles war, erzähle ich gleich, wenn wir zum Thema Gamescom kommen. So haben wir halt gesagt, okay, das ist aber alles realistisch. Wir können alles realistisch kalkulieren, wir können realistisch die Dinge planen, wir können ein Album machen, was ungefähr so präsentiert wird, wie wir uns das vorstellen. Wir haben ein gewisses Videobudget, wir haben ein gewisses Budget für die Grafiken, für die Promotion etc. Aber es wird halt alles nicht irrsinnig groß. Okay, so ist es jetzt. Naja, und dann ging die ganze Sache los. Ich war dann bei Department und habe dann da in Anführungsstrichen gesigned. Ich glaube, offiziell gesigned habe ich bis heute gar nicht. Ist eher alles so Handschlag-Deal-mäßig, aber man vertraut sich und weiß, dass der andere keinen Scheiß baut. Da verlasse ich mich auf die und die sich auf mich. Aus der Nummer kommen wir auch nicht mehr so leicht raus. Deswegen gibt es nur so eine kleine Vertragsebene, wenn man das jetzt so will. Aber da Jan und ich ja auch irgendwie auch so eine gewisse Art und Weise inzwischen Kumpels sind oder schon ja länger, sage ich jetzt auch einfach mal, dass das okay ist. Dann war ich bei Department und das fand ich irgendwie gut, weil Department ist ja abgekapselt von Chimperator, die waren ja früher Chimperator Department, haben da sehr viele Acts gemacht, wie zum Beispiel Larry oder wie Teezy oder wie, oder war Teezy immer direkt bei Chimperator? Ich weiß es gar nicht. Nee, Teezy war, glaube ich, erst bei Department. Oder wie die Psychodino Hengsterplatte oder Heiß-Kalt waren da, also da war schon viel. Inzwischen sind da andere Sachen. Unter anderem waren auch die Lochberts, also Lochis haben da ihr Album released, die erste Platte, die Zwilling. Und inzwischen sind da auch Kicks Cool und andere Acts so. Also eher kleinere Sachen, aber coole Sachen. Und ja, das ist das, was da gerade stattfindet und das ist das, was da passiert. Im bei Department und ich bin da jetzt auch ein neues Pferd im Stall und fühle mich da wohl, weil ich mich bei Jan wohlfühle und weil das Team klein ist und weil es gut ist. Und das war da die Entscheidung, zu der man dann im Endeffekt kam. Also man hat die Lösung genommen, die eigentlich direkt vor einem stand, aber man musste erstmal drum herum gucken, ob das jetzt alles passt und dann hat man sich dafür entschieden. Und damit war ich mehr als cool. Ich war damit sehr, sehr zufrieden. Ich bin damit sehr, sehr zufrieden, weil ich mir immer denke so, hey, du bist so nah. Und ich habe dann auch zu dem Zeitpunkt erlebt, wie bei anderen Freunden, die halt auf größeren Labels sind, Sachen verkackt wurden. Da dachte ich mir immer so, hey, dir geht's schon nicht so schlecht. So war es dann auch zum Beispiel, als es um so Themen ging wie Cover- und Vinylpressung und sowas. Denn dann kam irgendwann, ich glaube im Juni, dieser eine Tag, da hieß es so, hey Max, wir haben ein Problem. Wenn die Platte im Oktober kommen soll, was ja so mein Wunsch war, eigentlich war mein Wunsch ja eigentlich die Gamescom. Den Gamescom-Freitag zu releasen, die Rocket Beans und alles zu nutzen und die Gamescom richtig krass auszuschöpfen. Wir haben dann alles nach hinten gelagert, sodass die Gamescom der Startpunkt der Kampagne wurde und nicht das Ende, wenn man es so will. Das ist okay. Aber wenn die Platte noch im Oktober kommen soll, ich habe mich dann irgendwann für den 26. Oktober entschieden, dann müssen die Sachen bald ins Presswerk. Dann muss das Cover fertig sein. Und ich weiß nicht, ob ihr das Cover von Cobblepot gesehen habt, aber das Cover von Cobblepot ist wahnsinnig aufwendig. Das hat Daryl gemacht, Daryl Braun aus Obertshausen. Und der ist so ein Typ, Daryl555 auf Instagram, guckt euch die Sachen an. Der Typ ist nuts. Der hat richtig, 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 richtig geile, schöne, Bilder und macht das richtig, also auf Weltniveau, meiner Meinung nach. Ihr seht es ja am Cobblepot-Cover. Ich hatte diese Idee von dem Cover und hab das dann so aufgezeichnet und wir hatten uns dann schon ein paar Mal getroffen, aber er war so ganz entspannt. Fuß hat das Ganze noch so ein bisschen mitgeleitet, mein Hausdesigner, der ja auch so die Grafiken gemacht hat für die Tapes und das Inlay von den Platten und so und der das neue Logo gemacht hat, was keiner lesen kann und so Sachen halt, ja. Und der hat das Ganze ein bisschen begleitet, aber Daryl hat halt noch andere Jobs auf dem Tisch gehabt und war relativ entspannt, meinte so, ja, wenn es dann irgendwann im Oktober kommt, dann muss das ja wahrscheinlich erst im August fertig sein. Und dann musste ich diesen Anruf tätigen, den kennen viele noch so ein bisschen vielleicht aus dem ersten Mittermeier-Programm Zapped, wenn es um die Enterprise geht. Und sagt, wo der sagt, Captain, wir müssen das Schiff innerhalb von das Schiff muss repariert werden, denn wir haben nur noch Treibstoff für 12 Stunden und ansonsten stürzen wir ab. Wie lange würde die Umbauphase dauern? Eigentlich mindestens 38 Stunden. Kriegen Sie es hin? Natürlich. Oder wie lange brauchen Sie? Ja, bräuchte mindestens 30 Stunden. Ich gebe Ihnen 10. Okay, ich mache es in 8. Und so war es mit Daryl. Ich habe den Witz gerade mega. Also das war wirklich das dümmste Witze nacherzählen. Das war der Welt. Oh mein Gott, ich bin so schlecht im Witze nacherzählen. Egal. Auf jeden Fall war die Situation mit Daryl genau die gleiche. Und zwar habe ich Daryl angerufen und habe gesagt so, ey, pass mal auf, ich habe ein Problem. Dieses Album muss nächsten Freitag ins Presswerk und das war Dienstag. Wie viele Tage bräuchtest du? Und er sagte, eigentlich mindestens 3 Wochen. Wenn ich jeden Tag dran arbeite, 3 Wochen. Ich so, du hast keine 3 Wochen. Du hast nur bis nächste Woche Donnerstag, du hast 8 Tage. Schaffst du das? Ja. Vielleicht bin ich sogar Mittwoch schon fertig. Und dann hat er bis Mittwoch beide Cover gezimmert. Rückseite und Vorderseite. Und das war wirklich nuts. Und der erste Entwurf kam und ich war so, puh, na okay, da bin ich jetzt mal gespannt, was da gleich kommt. Und es war wirklich so überwältigend, befriedigend. Ich war so, okay, du hast alles genau richtig gemacht, weitermachen. Und dann ging es immer weiter und weiter und weiter und irgendwann war es fertig. Und dann hat Fuß das alles noch in Form gegossen und haben wir noch die Tapes gemacht. Wir mussten uns ums Merchandise kümmern. Also es waren alles schon sehr, sehr viele Dinge, die irgendwie in Angriff genommen werden mussten, weil auf einmal drückte halt die Zeit drauf. Und Department und Vibe wollten ja auch irgendwie alles möglichst richtig machen. Naja, dann ging's weiter. Und dann kam im Endeffekt die große Frage, was wird denn eigentlich so mit dem Video passieren? Und es gab so eine Geschichte, die begann im Februar. Und zwar mit The Changeman. The Changeman kennt ihr, Josef, geiler Typ, YouTuber, guter Freund, mega Typ, mag ich sehr gern. Und den habe ich irgendwann angerufen, beziehungsweise habe ich ihm die Platte geschickt, habe gesagt, oder bei WhatsApp geschrieben und habe gesagt, so darf ich ihm das Album schicken? Ich hätte eventuell Interesse, mit dir ein paar Videos zu machen. Und Josef war so, ey, schick sofort rüber, ich habe früher deine Mucke voll krass gefeiert, ich fand das Pubertät-Video mega und so, lass quatschen. Und Josef hat sich dann sozusagen die Platte reingezogen und hatte dann direkt Ideen und meinte, ey, das könnte eine Single sein, das könnte, und das sehe ich schon und das und das und das. Und Josef kam mit einem Strauß bunter Ideen an Videos und wir waren uns schon relativ sicher, dass Josef dieses Album machen wird, beziehungsweise dass Josef die Videos zu diesem Album machen wird. Und hatten schon Konzepte und Ideen und ich habe auch zu ihm gesagt, ja, Geld spielt keine Rolle, weil vielleicht gehen wir zu einem großen Label und dann haben wir 40.000 Euro für Videos und Pustekuchen, die hatten wir natürlich am Ende des Tages nicht, bei Weitem nicht. Und diese Info gepaart mit der Info, dass es ja auch dann im Sommer gedreht werden muss und ihm dann aber auch sein kleines Fernsehschauspiel oder Fernsehtheater, wie heißt das, das kleine Fernsehspiel, seine Produktion vorgezogen wurde, hat das Ganze dann vernichtet. Worauf ich dann Christian Alsan konfrontiert habe und habe gesagt, so Chrissy, du musst jetzt hier mal Gas geben, wir müssen das Video drehen, wir müssen uns was überlegen. Und mit Christian habe ich mich dann im Sommer zusammengesetzt bei Kaffee und Kuchen im Rottgau in seiner alten Hood und als er da zu Gast war, weil eigentlich ist er inzwischen Berliner. Und dann haben wir uns zusammengehockt und haben an der Platte gearbeitet, an den Videos gearbeitet, ich sag immer an der Platte, an den Videos gearbeitet und hatten dann für Pinguin, Highscore und für Rote Fässer ein Konzept. Tatsächlich davon überlebt hat eigentlich nur das Rote Fässer-Konzept, nämlich dieses so, wir nehmen alles, was in diesen Gangster-Rap-Videos so im 187-Stil passiert und persiflieren es auf eine nette Art und Weise, ohne irgendwie mal ins Bein zu pissen, in der Form so nach dem Motto, so wir meinen das auch ernst, aber wir haben halt nur Games und Spielzeug und Toys und Shit. So, das ist das, was wir haben, die Man Cave und halt keine Drug Cave, keine Crack Kitchen. Und das fand Alsan geil und diese Idee haben wir dann auch umgesetzt. Die erste Videoidee zu Pinguin war tatsächlich so ein bisschen Singing in the Rain mit so einer Tanzkollabo aus Mädels und so einer Regenanlage und auf einem weiten Feld und Akorio und keine Ahnung. Und mal davon abgesehen, dass ich jetzt kein filigraner Balletttänzer bin, der die krassen Moves drauf hat, hat man sich dann mehrmals umentschieden. Es wurde ganz, war ganz lange ein Story-Konzept, dass es so eine Story gibt, dass ich in so einen Bunker gehe, dass ich so zwei Mädels dabei habe, die dann diesen Fernsehbunker, wo ich dann diese Übertragung starte und diese ganze Übertragung wird dann rausgesendet in die Welt und Teile davon, die Mädels, die Übertragung und sowas haben wir dann im Endeffekt auch überlebt, aber dann irgendwann ging es eher darum, absurde Bilder zu erzählen, weil dann muss man irgendwelche Schauspieler casten und dann muss man Co-Locations suchen und sowas muss man natürlich auch mal vom Budget abhängig machen. Und so wurde Pinguin mehrmals umgeschrieben, bis wir dann irgendwie die Idee hatten für das Video, das es jetzt ist, indem wir halt sagen, wir machen Cartoon-Elemente in die Hooks und wir machen diese verschiedenen weirden Bilder von meiner Interpretation des Koppelpot mit großer Liebe für Batman und Co., mit der leichten Anlehnung in die Richtung, die Figur, die das Ganze inspiriert hat, dieses Album und dieses Video. Und da arbeiten wir hin. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Und das Ganze ist dann ungefähr im August entstanden. Bis dahin ist viel passiert. Ich habe mit dem Sport angefangen nach der Tour, weil ich mich selber irgendwie ja sehr, sehr unwohl in meinem Körper gefühlt habe. Habe zumindest durch Sport ein bisschen was dagegen machen können, auch wenn ich immer noch lange nicht dahin, wo ich hin will. Die Bodyfigur ist eher was für 2020. Aber sie kommt bestimmt irgendwann, die Summer Body Figure. Und naja, auf jeden Fall war das so mein Sommer. Mein Sommer war so immer mal irgendwie vorm Rechner sitzen und hoffen und beten, dass irgendwas klappt. Bei dem Cover war es ja auch so. Ich saß ewig lang vorm Rechner und ich konnte ja nichts machen. Das ist ja total scheiße für jemanden wie mich, weil ich einfach ein Freund bin von arbeiten, machen, tun. Und das ging nicht. Ich konnte nicht arbeiten, weil ich war so, ja, aber wenn ich jetzt arbeite, dann also ich kann ja nichts machen. Ich kann ja nur da sitzen und hoffen, dass das Cover kommt. Und so habe ich wahnsinnig viel geraucht, habe wahnsinnig viel auf meinen Rechner gestarrt, habe wahnsinnig viel Kaffee getrunken und habe einfach nur gehofft und gebetet, dass alles klappt. Weil ständig kam irgendwie eine Nachricht von dem, ja, das wird knapp, das ist ein Problem, da gibt's ein Problem, das und das. Und das Allerschlimmste waren die Menschen vom Presswerk. Denn die Menschen vom Presswerk haben nicht die PDFs geschickt, in denen die Maße stehen, also dieses ganze, die ganzen Spezifikationen für Vinyl, für Tapes und sowas. Darauf haben wir gewartet. Die machen dir eine Deadline, da sagen sie, bis Freitag müssen die Sachen da sein. Wisst ihr, wann die Deadlines kamen, die Spezifikationen kamen? Am Freitagmorgen kamen die bei uns an, sodass Fuß mittags die Sachen erst fertig machen konnte. Natürlich hat alles noch zeitlich gepasst, alles war gut, ne? Hat alles geklappt, die Platte ist inzwischen auch gepresst wurde jetzt nur aus Versehen einmal nach Frankreich und dann nach Italien geschippt. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Aber sie sollte dann auch hoffentlich nächste Woche bei euch allen sein. Das wäre schon ganz gut. Ich glaube, sonst hätten wir ein kleines Problem, wenn sie irgendwo in Italien Koppelpott hören und ihr nicht. Das wäre doof für alle Beteiligten. Naja, und wie dem auch sei, es war auf jeden Fall ganz schlimm für einen ungeduldigen Menschen wie mich zu warten. Die ganze Zeit einfach nur da zu sitzen und zu warten. Darauf zu warten, dass irgendwer irgendwas macht. Das war richtig, richtig shitty. Und dann ist mir wieder aufgefallen, was ich an gewissen Sachen einfach hasse, die Zusammenarbeit mit Menschen. Muss aber am Ende des Tages sagen, dass vor allem Daryl wirklich seinen Zeitplan mega krass eingehalten hat. Der hat gearbeitet wie eine Maschine, der hat ein ganz tolles Cover und eine ganz tolle Rückseite abgeliefert. Fuß hat mir immer zur Seite gestanden und mir toll zugearbeitet. Und auch wenn wir uns 2-3 Mal irgendwie angegeift haben, was mit Fuß auch manchmal nicht so schwer ist, sich mit dem anzupflaumen und mit mir sowieso nicht. Und wenn dann so 2 kleine Pulverfässchen aufeinandertreffen, kann es auch mal zu Gebrüll führen, aber das ist dann auch schnell besänftigt und man hat sich sehr gern. Und da haben alle schon irgendwie am Maximum gearbeitet, auch von Labelseite aus, die immer wieder Druck gemacht haben. Und ich habe auch immer, bin allen immer stetig auf die Füße getreten und habe gesagt, was ist denn jetzt hier, was ist denn jetzt da? Gleichzeitig muss da noch so ein Verlagsdeal eingetütet werden, weil ich keinen Verlagsdeal mehr habe und so weiter und so fort. Und das sind alles spannende Themen, die aber alle irgendwie bewältigt wurden. Und das war dann auch alles gut. Und jetzt kamen wir dann so langsam Richtung Pinguin-Videodreh und die Produktion lag bei Vibe. Und der Dreh, beziehungsweise das Drehbuch und die Regie und der Schnitt lagen bei Christian. Und die Cartoon-Zeichnungen lagen bei Simon Höfer, heißt er, glaube ich, der auch für 257er schon Sachen gemacht hat und so. Guter Typ. Der sollte auf jeden Fall dann die Graphics machen, die ihr dann gesehen habt. Und dann ging es so Richtung Koppelpott-Videodreh, der erste. Und das war alles relativ, ich glaube, zweites Augustwochenende oder so, oder erstes Augustwochenende. Auf jeden Fall war es alles geplant und gemacht und getan. Ich bin dann nach Berlin gefahren, dann wurden Dinge eingetütet, dann gab es schon erste Termine mit anderen Menschen und gleichzeitig saßen Christian und ich die ganze Zeit bei ihm im Büro und haben dieses Konzept noch rund gemacht und uns noch Gedanken über die Produktion gemacht und noch Kram besorgt und das meiste hat ja die Produktion übernommen, was für mich entspannt war, weil jetzt zum Beispiel beim Highscore-Videodreh habe ich wieder extrem viel gemacht. Da war ich wieder so extrem so, jetzt fahre ich doch dahin, kaufe noch da Kulissen. Wir brauchen ein leopardenfarbenes Nackenhörnchen für die Solarium-Szene. Und alle sind so, Max, warum? Ich so, das wirst du sehen, das ist wichtig. bei Pinguin konnte ich mich ein bisschen zurücklehnen, stand aber trotzdem unter Strom, weil ich dabei war, wie Christian nicht nur meine Videos geplant und gemacht hat, sondern auch noch die Videos für Lance Butters. Und da gab es dieses erste Video zu Yeah, dieses Computeranimierte. Und das war halt tatsächlich einfach sehr, 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 sehr krampfig in der Arbeit und war ziemlich anstrengend für alle Beteiligten. Und da saß ich halt nebendran, weil halt Computeranimation nichts Einfaches ist. Vor allem, wenn es dann ein bisschen auf Zeitdruck geht. Und da haben halt alle irgendwie wahnsinnig gelitten drunter. Und Christian hatte wahnsinnigen Druck und wahnsinnigen, also der hat sich das jetzt nicht so anmerken lassen, aber der war schon fertig so. Zu Recht, weil er halt einfach auch da, wie ich, er konnte halt auch nur zusehen, wie etwas passiert, aber er selber kann ja gar nicht so viel machen. Er kann nur sagen, okay, und das und das. Und jetzt ist es ja nicht so, ich drehe, stell was und sag, okay, das machen wir nochmal, sondern du animierst etwa eine Szene raus, dann wird die rausgerendert, dann dauert das eine halbe Stunde für 3 Sekunden Videomaterial. Das zeigst du dem, dann sagst du, das und das und das muss anders. Okay, wieder ein paar Stunden warten. Und das ist ja wahnsinnig nervig bei Computeranimationen. Deswegen waren da alle unter Strom. Es war gerade die Abgabefrist. Es war super nervig. Alle waren schlecht drauf. Und so kam es dann auch dazu, dass ich da so ein bisschen ein sehr schlechtes Gewissen hatte, ein bisschen mitgelitten hatte. Gerade weil ich auch sehr, 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 sehr gerne den Lance mag und weil ich sehr gerne den Alsan mag und weil das dann einfach eine blöde Situation war. Aber die haben ja alles hinbekommen und haben sehr, sehr schöne Videos gemacht und auch Pinguin hat der Alsan dann im Endeffekt gut hinbekommen. Das Ganze wurde dann samstags und sonntags in YouTube Space gedreht und YouTube Space sind super lieb, die haben so eine, im Endeffekt ist es eine Möglichkeit zum Drehen für YouTuber, die sich dort kreativ austoben können, die haben dort Schnittplätze, die haben dort Kamera-Equipment, die haben dort allerhand Möglichkeiten, Greenscreens, eine große Halle, Licht und so weiter und so fort und Sachen zum Aufhängen. Und also es ist wirklich viel da und es soll halt einfach jungen Videotalenten einen Platz geben, einen Space geben, wo sie sich austoben können, kreativ. Und das, daran gibt's nichts zu bemängeln. Deswegen ist der YouTube-Space auch einfach eine gute Sache. Hat aber auch strenge Öffnungszeiten und waren aber bereit, uns den Platz dort einzuräumen, für 2 Tage im Studio zu drehen, und das haben wir auch wahrgenommen. Ich muss nur sagen, eine kleine Anekdote, so gerne ich den YouTube-Space und alle, die dort gearbeitet haben, gemocht habe, was richtig, richtig nervig ist der Aufnahmetest in den YouTube-Space. Das ist aufgezogen wie ein Schultest und man muss immer so Tutorial-Videos gucken, die man noch nicht skippen kann, muss danach Fragen beantworten, wie in einer Matheprüfung, die so ein bisschen abgewandelt sind, aber der Inhalt war eigentlich schon in Videos drin, ob man denn auch aufgepasst hat. Und da geht's halt um Rechte in Videos, wie man am Space sich zu verhalten hat, wie man das Ganze plant. Also eigentlich das komplette Ding einmal drumrum, und das hat 90 Minuten Zeit gekostet. Ich saß 90 Minuten vorm Rechner und hab nur so Tests ausgefüllt und war so, boah, ey, das ist gerade einfach zu viel. Also dieser Test, wenn ihr den irgendwann mal machen müsst, viel Spaß. Die Videos sind echt einfach cringe. Aber naja, so ist es. Ich fand es trotzdem sehr, sehr schön, dort zu drehen. Es ist alles super organisiert. Man kriegt dort Essen, man kriegt dort Getränke, man wird dort umsorgt, man hat dort seine Räume, man kann die Studios nutzen, man kann das ganze Equipment nutzen. Also mega geil. Und dann haben wir Pinguin gedreht. Das Team bestand aus Sebastian, der war der Produktionsleiter von Seiten Vibes. Wir hatten 2 Mädels, Lilly und eine Freundin von ihr, Lilly ist sozusagen auch schon in einem anderen Video zu sehen gewesen, auch wenn ihr das nicht gemerkt habt. Lilly Fichtner war auch eine der Mädels im Pinguin-Video. Wir hatten Tolga hieß der, glaube ich. Ich bin immer so schlecht mit Namen. Der hat die ganzen Kulissen ran geschafft, hat irgendwie diesen Schreibtisch gemietet und sonst was, ist da Tage rumgefahren, hat das ganze Equipment geholt. Wir hatten einen Kameramann und einen Lichtmann, die Freunde von Christian, wir hatten Christian himself, und wir hatten da ein richtig nettes Team. Eine Freundin von mir noch, die Theresa, hat dann da noch irgendwie so ein bisschen mit aufgebaut und Kulissen gemacht, weil sie das hauptberuflich macht. Und dann stand der Pinguin. Es war für mich eine relativ entspannte Videoproduktion, weil ich eigentlich nicht so gerne Videos drehe und weil ich mir auch immer viel zu viel Stress mache, aber irgendwie war diese Produktion für mich entspannt. Wir haben dort aber nicht nur Pinguin gedreht, sondern auch noch die Rockstar Direct, die Pressekonferenz, mit der dann im Endeffekt das Album auf der Gamescom angekündigt werden sollte. Dazu sage ich aber auch nochmal gleich was. Genau, und so wurde das ganze Pinguin-Video dann relativ entspannt und relativ problemlos in 2 Tagen runtergedreht mit einem sehr strikten Zeitplan. Video ist trotzdem immer sehr, man denkt mal, ja, dann stellen wir halt nicht dahin und die Kamera drauf, bis das alles eingerichtet ist, gerade wenn du schöne Bilder willst, auch diese Silhouetten-Shot oder die Sache am Pult und sowas. Und wenn du dann nur kleine Mittel hast und musst daraus aber viel rausholen, ist echt schwierig. Im Endeffekt hat Christian das aber toll gemacht und gut gelöst und hat ein sehr, sehr schönes Video gemacht, was dann vor allem auch noch durch die Cartoon-Zeichnung von Simon und seinem Homie noch krasser aufgewertet wurde. Oder was heißt aufgewertet wurde, aber die das Ganze doch den Feinschliff gegeben haben. Christian hatte sich um diese Jungs gekümmert. Jetzt muss man dazu sagen, das Video hatte Abgabe allerspätestens Montagmorgen. Montagabend sollte es kommen. Und die Jungs haben, glaube ich, bis Sonntagnacht gezeichnet und illustriert. Und so bekamen wir dann Montagmorgen das fertige Material, von dem keiner etwas gesehen hatte. Den ersten Part für die erste Hook bekamen wir schon, glaube ich, donnerstags. Und das war nervenaufreibend, weil Christian und ich hatten mit dem Schnitt zu kämpfen. Ich war mit ein paar Sachen noch nicht zufrieden. Muss ich kurz was trinken? Christian und ich hatten mit dem Schnitt zu kämpfen. Hatten da so ein paar Ungleichheiten, wie das halt so ist. Ja, ich hätte es lieber so, ich hätte es lieber so, bla bla bla. Und dann haben wir uns da zusammen durch den Schnitt gequält und ich habe dann auch immer mal zugeguckt, wie er, wenn man da so, man kann ja so zugucken mit so Tools, dass dann einfach das Bild übertragen wird. Und habe ich dann nebenbei irgendwie Serien geguckt oder Switch gespielt und habe halt auf dem Monitor geguckt, was er gerade macht. Dann war, nee, mach mal so. Wir haben telefoniert, wir haben uns da irgendwie so ein bisschen freundschaftlich gestritten, damit das Ganze halt irgendwie auf den Weg kommt. Und ja, das war dann unsere große Arbeit an Koppel am Pinguin-Video, aber wir wussten halt wirklich nicht, was auf Cartoon-Seite passiert. Und ich hatte letztens ein Video gesehen von einem anderen Künstler, der hatte auch Cartoon-Zeichnungen in seinem Video drin. Und das fand ich richtig scheiße. Das fand ich richtig, richtig, richtig wacko. Dann habe ich drauf geguckt und war so, Mann, wie beschissen kann was aussehen? Und davor hatte ich so Angst, dass das passiert. Und dann bekam ich das und Christian hat's vor mir gesehen und rief mich nur an und meinte so, hast du's gesehen? Und ich war so, nee, ich wollte's gerade aufmachen. Er so, ich bin gespannt, was du sagst. Ich war so, oh mein Gott, wenn das jetzt schlecht ist, sind wir fucked. Aufgemacht, sehe das und bin halt umgefallen, weil ich es halt mega fand. Das ist genau das, was ihr seht. Die erste Illustration mit dem Jungen, dem das Blut, also eine Illustration von mir als Kind tatsächlich, basiert auf dem Original Kinderfoto von mir, wie mir Blut aus dem Mund läuft und wie das dann über diesen Schreibtisch wandert und so. Und ich war so, wow, ist das krass, Alter. Die sind ja mega heftig. Das ist ja Wahnsinn. Und dann habe ich den Simon gleich angerufen und habe gemeint, so, ey, mach das mega, genauso weiter. Ich bin super gespannt auf die zweite Hook und sowas. Und dann war das Problem erstmal abgehakt. Das zweite Problem tat sich auf, nämlich die Endszene. Die Endszene von mir am Pult. Man muss sagen, ich bin kein Schauspieler. Der Zeitrahmen war relativ beschränkt. Ich hatte nicht so viel Möglichkeiten, mich auszuprobieren, was dieses, die wütende Rede am Ende, in dieser Pinguinkutte, diese Rede halten. Das war total undefiniert für alle Parteien, was da eigentlich passiert. Und ich hatte da so eine Vorstellung von, und die konnte ich aber selber nicht einhalten, aufgrund von mangelnder Probe im Vorfeld, von Zeitdruck, von Anspannung in der Situation dort zu drehen. Ich bin halt dann doch kein Schauspieler. Was aber eine wichtige Erkenntnis war in diesen Videodrehs, denn die führt dann zu Video Nummer 3. Und deswegen war ich so, ja, wir müssen halt schauen, wie wir es machen. So, ich weiß es gerade jetzt auch nicht wirklich. Ich find's mega scheiße. Und auch Marek so, der weinte so, ja, die Szene ist halt schon irgendwie auch ein bisschen cringe, so, muss man ehrlich sagen, Max. Richtig geil ist es nicht. Und dann hatten wir die Idee, wie lösen wir das Ganze? Weil die zeigen, die ist wichtig, die ist essentiell für den Song. Wir müssen ja irgendwie dieses Ding zeigen. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Okay, wir machen es folgendermaßen. Wir zeigen den Menschen eine Skyline, wo diese ganzen Bilder auftauchen. Wie eine Kamera, die durch Gebäude fährt. Am Ende kommt ein Zeppelin und das so, wie es dann im Endeffekt gelöst wurde. Sowas brauchen wir. Okay, das müssen die Jungs auch noch machen. Die Jungs angerufen, ich so, kriegt das hin? Ja, eigentlich nicht. Okay, das ist gut. Warum nicht? Ja, bla 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 bla. Ich so, ey, ich zahl's aus eigener Tasche. Bitte, 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 so, arbeitet durch. Es ist wichtig, so, das Ende ist sonst shitty. Ey, Max, okay, alles klar, wir mögen dich, wir mögen den Song, wir haben Bock drauf, let's do this. Und dann haben sie das gemacht. Nun muss man sagen, aber dieses Videomaterial kam einfach Montagmorgen und wir mussten halt das Video abgeben. Wir wussten ja trotzdem nicht, was kommt. Wir wussten ungefähr, okay, die haben das hingekriegt, die haben das jetzt ordentlich gemacht und so. Die haben Nachtschichten gemacht, aber wir hatten das Ding nicht gesehen. Okay, also haben wir das Cartoon-Problem, nachdem wir wussten, es ist gelöst, weiter aufgemacht und haben das Element mit der blöden Endszene, es so zu lösen, dass es nicht mehr cringe ist. So haben wir es dann dahin bekommen. Und das war eine schlaue Entscheidung, denn die Jungs haben das mega gelöst. Die haben das Beste draus gemacht aus dieser Kacksituation, die ich in erster Linie mir zuschulde, weil ich sage, ich habe da nicht geil performt. Ich habe nicht so performt, wie der fucking Pinguin an diesem Pult stehen würde. Das war Lamo. Und deswegen war es gut, dass die Jungs da waren und die Jungs das abgefedert haben. Und das haben sie mit meiner Meinung nach mit Bravour gemacht. Und dieses Video ist in erster Linie so gut wegen Leuten wie Simon, ich vergesse immer den Namen von seinem Kollegen, Mike, der mit M halt. Alsan und sein ganzes Team, wo ich auch wieder alle Namen vergessen habe, schändlicherweise. Vibe und so weiter und so fort. Und deswegen war die Pinguin-Sache einfach für uns alle dann doch ein gutes Video. Und am Ende war ich auch dann doch sehr zufrieden damit. Natürlich würde man heute sagen, ich würde immer wieder was anders machen. Ich würde vielleicht die Kameraeinstellung anders machen. Oder ich hätte da noch das Bild hinzugefügt. Das ist halt immer so eine Künstlersache. Die Leute mögen das Video. Ich war am Ende auch sehr happy damit. Obwohl ich zwischenzeitlich echt Momente hatte, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob ich es geil finde. Ich finde es geil. Ich gucke es auch noch immer gerne. Und deswegen, Pinguin ist meiner Meinung nach ein guter Job. Und deswegen Kudos an Kollege Chris, der das wahrscheinlich auch mal wieder irgendwie nebenbei beim Tabata machen hört. Aber wir wollten an dem Tag ja nicht nur ein Video raushauen, sondern wir wollten richtig dick auffahren. Und meine Idee war, und das war auch die Idee von Jan und Co., wir wollen an dem Tag richtig starten. Wir wollen neues Merchandise verkaufen. Wir wollen geiles Bundle im Shop anbieten mit Longsleeve und CD, weil CDs sind jetzt nicht gerade das Medium, was die Leute einem aus der Hand reißen. Deswegen muss man irgendwas Geiles drumherum stricken, also ein schönes Bundle mit einem schönen Longsleeve und so Sachen machen. Und das fanden wir irgendwie ganz gut und haben uns dann den Katalog immer weiter aufgemacht. Ja, dann holen wir noch die alten Releases dazu. Es kommt noch das Revival der Steckdosenbefruchter und verlorene Kassetten. So ein Mix-up aus alten Sachen von Glamrock Rapper 1 und 2 und ein paar Lost Tracks. So, da machen wir so ein Best-of und das hauen wir noch auf Spotify. Und all das passiert in dieser Nacht. Und Pinguin-Single kommt und wir machen das alles in der Pressekonferenz, weil das ist ja ganz viel Zeug. Und es wird alles in einer Rockstar Direct passieren. Und diese Rockstar Direct haben wir ja dann auch da gedreht. Dafür hatten wir eine sehr, sehr nette Maskenbildnerin, deren Hauptaufgabe darin bestand, mir A, eine große Nase anzukleben fürs Pinguin-Video und mich sehr braun zu schminken, als wäre ich gerade aus dem Sommerurlaub, und meine Zähne sehr weiß zu machen, als wäre ich gerade mir die Zähne bleachen lassen wie der Marzipanmann. Und das haben wir dann auch gemacht und haben dann diese sehr mit Absicht natürlich unangenehme Rockstar Direct gedreht, die so ein bisschen natürlich das ganze Nintendo Directing persifliert und da so ein bisschen die Leute amüsieren soll. Und ja, das, glaube ich, haben wir auch ganz gut geschafft. Das fand ich ganz schön. Das sollte natürlich dann auch in einem Stream stattfinden, Montagabend. Der Stream hatte dann so seine Sendeprobleme, weil halt Technik manchmal einfach ein Hurensohn ist. Und wenn alles richtig läuft und alles auf den letzten Drücker klappt, kann dir die Technik immer noch einen Riss in die Scheibe machen. Aber der Abend kam, der Montagabend kam, Stenger und Marek waren bei mir, Chris musste leider arbeiten. Wir saßen alle auf meiner Couch, haben Pizza gegessen und haben die Rockstar Direct geguckt, live im Stream, in der im Endeffekt das Album angekündigt wurde, ein Snippet durchlief, wir nochmal die Tour beworben haben. Ich habe gesagt, dass ich die Woche auf der Gamescom bin, dass es eine Autogrammstunde gibt. Und all diese Sachen, dass es die neuen Releases ab 12 Uhr gibt, dass die Single um 12 Uhr kommt, und dann kam das Pinguin-Video. Und das lief gut. Wir hatten über 2.500 Zuschauer, was für meine Verhältnisse dann, was Streaming-Zahlen, schon viel ist. Und danach kamen auch sehr, sehr viele, also es war ja die wichtigste Nacht des Jahres für mich oder der wichtigste Abend, weil es war soweit, ich sag den Menschen endlich, dass Koppelpott kommt. So, die Leute haben 4,5 Jahre habe ich rumgelogen. Ich habe den Leuten gesagt, nein, es kommt nichts. Und die Kampagne hat ja im Endeffekt ihren Startschuss gefunden, als wir diese Koppelpott-Poster auf der Autokinotour verteilt haben. Wir haben den Leuten kommentarlos diese Poster gegeben. Alle wussten nicht, warum. Und alle haben so, was soll ich damit? Und ich so, nimm das mal mit, das wird später mal wichtig. Nee, wird's nicht. Und Leute haben es so weggeworfen und so. Ja, okay, wieso Leuten, denen man Flyer auf der Straße gibt? Und später haben dann viele geschrieben, was, fuck, warum habe ich das scheiß Poster damals weggeworfen? Du Arschloch, du hast uns alle gefoppt. Und es war ja voll schwer, nicht darüber zu reden. Man hat immer wieder Andeutungen gemacht auf der Tour und so weiter und so fort. Aber man durfte ja nicht drüber reden, weil ja trotzdem eine Überraschung da sein sollte. Und eine große Überraschung wurde natürlich genommen, als Amazon das Produkt dann 3 Tage früher gelistet hat. Und Koppelpott, Vinyl, CD und Tape plötzlich einfach auf Amazon stand. Und man war so, fuck, was ist denn jetzt? Und ich habe gedacht, vielleicht sieht's keiner. 2 Minuten später, Lukas schreibt mir, Max, der Link fürs Album wurde gerade zum ersten Mal in der Gruppe gepostet. Was sollen wir tun? Ich war so, ja, nix tun halt, ist jetzt halt so. So kam es, dass Koppelpott geleakt war und also zumindest als Release, dass es rauskommt. Aber es ist die Gruppe, muss man auch sagen, das war dann wieder so süß an der Autokino-Gruppe. Da waren dann alle so, ja, aber nicht sagen und auch Beiträge löschen und so. Das fand ich eigentlich ganz niedlich. Die haben sich dann da so ein bisschen hochgestachelt und waren dann auf einmal so Securities vor dem Release und wussten so, das kommt, aber es darf trotzdem keiner wissen. Das findet nämlich der Chef nicht so geil. Und mich, die wissen ja, dass mich immer alles ein bisschen abfuckt. Ich glaube, die denken auch, dass mich zu viele Dinge abfucken. Aber ist okay, so bleiben die Leute immer auf Abstand. Und waren da so, nee, der soll das nicht mitbekommen und das ist ja scheiße für den und sowas. Naja, so war dann das ganze Ding so ein bisschen geleakt und egal, trotzdem war die Überraschung dann groß und die Gamescom war eröffnet und ich bin dann dienstags auf die Gamescom gefahren mit sehr viel positivem Feedback, guten Vorbestellerzahlen, alle waren glücklich, mein Label rief mich an, meinte so, ey, geile Nacht gehabt, Vorverkaufszahlen sind mega gut, wir sind alle happy und so kann's weitergehen. Dann kam die Gamescom und die Gamescom stand dienstags, mittwochs weniger im Zeichen von Koppelpott. donnerstags war dann mein erster Gig, der erste Gig seit 2 Jahren, auf der Red Bull Bühne am Ende der Halle oder am Ende der Messe, quasi draußen outdoor. Eine Bühne, die sehr, sehr leise ist, auf der nur 80 Dezibel herrschen dürfen irgendwie über die Boxen, was halt eigentlich fast, ich kann es euch auch so erzählen, ist. Und es war der erste Auftritt und es war echt schwierig. Ich war die ganze Zeit unten im Proberaum beim Stenger. Stenger hat da so einen Proberaum mit Scheiser Minelli und so. Und der hat dann mir den Proberaum da Gott sei Dank ermöglicht. Ich habe da tagelang drin gestanden und mir die Seele aus dem Leib gekrischen und war ganz aufgeregt, weil das Release stand an. Ich musste wieder Konzerte spielen und sowas. Und war wirklich höllisch aufgeregt. Also Andreas, mein Manager, hatte auch überhaupt keinen Spaß mit mir auf der Gamescom, weil ich die ganze Zeit nur angespannt und sauer war. Und ja, abends stand dann dieser um 6 Uhr dieser Auftritt auf der Matte und ich war so, okay, mal gucken, wie ich das hinbekomme. Es war ein hakeliger Einstieg, das weiß ich so, auch wenn die Leute alle lieb waren und meinten so, ja, sie fanden es schön und Stream war okay und so. Ich weiß, dass es ein sehr, sehr schwieriger Einstand in das ganze Thema war. Der nächste Abend bei den Rocket Beans war ich noch aufgeregter, weil da ja dann auch immer noch mal dieser Dosenbeat-Stream an ist. Den gucken immer sehr viele und den Beans gehört ja eh immer so gefühlt die Gamescom. Und ja, es war alles in einem kleineren Club als sonst, aber ich hatte Bock da zu spielen. Ich habe da ja vor 2 Jahren schon mal spontan mit Larissa gespielt und das war richtig, richtig krass. Und was ich gemerkt habe, was ich aber sehr schnell gemerkt habe in dieser Gamescom-Woche oder an dem Dosenbeats-Abend so, ich muss wieder ganz schön kämpfen für mein Publikum, weil die Leute doch viel, also 2016 hätte ich damals eine Platte rausgebracht, wäre glaube ich der perfekte Zeitpunkt gewesen, weil irgendwie waren da alle, war dieser Pubertät-Hype so 2 Jahre zu spät und alle waren so richtig so, boah. Und als ich dann auf der Gamescom gespielt habe bei den Rocket Beans oder auch auf der Messe, war wirklich so, fuck, die Leute sind richtig da. Das war richtig, richtig krass. Auch die Gigs nach den Nukular-Touren in Köln, in München und in Berlin, die waren richtig, richtig heftig vom Publikum her. Und hier habe ich gemerkt, die Leute haben Bock und die Leute, die da sind, feiern auch hart. Also das Ding dieses Jahr auf der Dosenbeats war richtig, richtig geil. Ich habe es richtig genossen. Aber trotzdem war es auch so, du musst für dein Publikum kämpfen. So, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das musst du tun, sonst die sind nicht mehr so aktiv. Und da ist so viel passiert die letzten Jahre. Und aber der Dosenbeats-Gig war tatsächlich der erste richtig geile Gig für mich wieder so. Andy war mein DJ, so ein bisschen der Situation geschuldet, aber hat er gut gemacht, war sehr lovely mit ihm, ich habe das sehr genossen und Alsam war die ganze Zeit dabei und hat auch noch ein bisschen gefilmt und die Gamescom war gut, aber ich glaube, ich bin mit zu hohen Erwartungen dahin, habe gedacht so, jetzt gehört dir die Gamescom, weil ich irgendwie mich so auf diesen einen Moment, man sitzt ja dann die ganze Zeit schon so in seinem Kopf im Schneidersitz da und denkt so wie so ein Ninja und ich so, ich warte auf diesen einen Moment und dann, wenn er kommt, werde ich aufspringen und werde ihm den Kopf abschlagen und so hat sich's ja auch verhalten mit mir und der Gamescom und dem Release von Koppelpot, oder mit der Ankündigung von Koppelpot, dem Reveal, dass ich dir dachte so, okay, es wird halt alles, also ich war ganz kurzzeitig, es wird alles zerficken und dann war so, nee Max, das ist schon ganz gut angekommen, aber jetzt fährst du auch erstmal wieder den Gang runter, weil ich so, ja okay, habt ihr recht. Aber ich war halt aufgeregt und voller Freude und naja. Das nächste Große, was danach anstand, dann war erstmal irgendwie, dann ist das mal so eine Schuld von einem, oder so eine, nicht Schuld, so eine Last von einem gefallen. Dann war so, okay, du hast jetzt dieses Gamescom-Ding und Pinguin hinter dir gelassen und die nächste Single erscheint erst in 4 Wochen. Mal gucken, was passiert. Tatsächlich war es danach dann relativ schnell ruhig, weil der Musikmarkt schnelllebig ist, weil Pinguin auch einfach ein Song ist, der schwer zugänglich ist, den ganz, ganz viele richtig toll finden. Aber da müssen halt Leute erstmal ihren Weg reinfinden. Und ich trinke ganz kurz, weil dieses Alleinereden einen sehr durstig und vor allem trocken macht. Mhm. So, getrunken. Und die nächste Station, die dann anstand, war Rote Fässer. Und für Rote Fässer hatten wir schon angefangen zu drehen. Unter anderem auf der Retro-Börse in Darmstadt, auf dem Retro-Flohmarkt. Wir waren bei den Beans, wo ja dann Simon einfach mal ganz kurz Koppelpot geleakt hat, auch für die Rocket Beans-Fans. Haben dann beim Blitz gedreht und das war auch ein sehr, 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 sehr schönes, waren sehr, sehr schöne Tage in Hamburg mit Rumblepack, mit Vanessa, einer guten Freundin von mir und von allen, und Christian und ja, es war einfach irgendwie eine gute Zeit in Hamburg, wie wir dann angefangen haben, Red Barrels zu drehen und das haben wir dann die nächsten Wochen weitergemacht und das Entspannte war natürlich nach dem sehr, sehr aufwendigen, organisierten Pinguin-Dreh, das das Video zu Rote Fässer das überhaupt nicht benötigt, weil es halt einfach nur so roughes Material sein soll. Und wir haben einfach gesagt, ja, okay, dann fahren wir mal einen Tag zu Marek und dann fahren wir mal dahin und dann fahren wir mal dahin, dann gehen wir mal ins Arcade-Museum. Und natürlich musste das alles irgendwie durchgeplant, organisiert werden. Aber das hat alles ganz gut geklappt und der Zeitplan und auch im Kuschelmuschel drehen zu dürfen und sonst was, das war schon ziemlich entspannt und cool. Und auch, dass wir Cameos drin hatten von zum Beispiel Lance und dann ist ja Christian nochmal in Berlin einzelne Stationen abgefahren, wie zum Beispiel Alan, der im Video ist, also A zum J. Oder wer ist denn noch im Video? Timur und Katze, wen haben wir noch alles drin, wo ich nicht dabei war, Silkasoft ist im Video versteckt, Phil ist im Video drin, der die Platte produziert hat und das waren alles Sachen, da konnte ich gar nicht dabei sein, aber Christian hat das alles separate gedreht und das war sehr liebevoll. Es war zwar auch ein bisschen nervig, dass nicht alle richtig drin waren, Chris konnte zum Beispiel nicht richtig drin sein, Nanu, wegen Arbeit. Die Dokula-Jungs konnten nicht drin sein, weil sie halt einfach zu weit weg wohnen. Und Rumblepack wären auch nicht drin gewesen, hätten wir nicht zufällig diesen guten Termin in Hamburg erwischt, wo wir dabei Chat-Duell waren, wo dann Christian hinkam, weil ansonsten wären die auch nicht da gewesen, weil wir keine Möglichkeit hatten, alle Stationen abzufahren. Im Konzept waren eh irgendwie insgesamt noch 100 Leute mehr. Da war noch Pizmi drin, da war noch Gronkh drin, da war noch Fischkopf drin, da waren sämtliche YouTube-Freunde drin, da waren auch noch viel mehr von den Rocket Beans drin. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir dieses Video noch ein Jahr drehen können und hätten einfach nur am Ende 1 Million Schnipsel gehabt. Aber man muss ja auch nicht sein ganzes Pulver direkt im ersten Video verschießen. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal so ein Video. Und dann kann man da nochmal viele andere Leute, die da vielleicht Lust drauf haben, drin einbauen. Zwinker-Smiley, meldet euch, ihr Pornostars da draußen. Und vor allem ihr Twitcher. Ich finde ja Twitcher total geil. Und dann kam Rote Fässer raus, kurz vorm Reeperbahn-Festival. Irgendwann im September, ich weiß das Datum nicht mehr, ist aber schon wieder 4 Wochen her oder so. Da kam Rote Fässer raus und an dem Tag war ich im Europapark. Max Lessmann war dann bei mir und wir sind zusammen in den Europapark gefahren am Freitag, am Video-Release-Tag. Nachts kam die Single raus, dann kam das Video mittags raus. Und das war ein wunderschöner Tag. Auch wenn das ein bisschen natürlich anstrengend ist, das mit einem Video-Release und mit einem Song-Release zu verknüpfen. Aber es war trotzdem einfach sehr, 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 sehr schön. Ja. Und deswegen waren Max und ich dann, haben einen schönen Video-Release von Rote Fässer zusammen erlebt. Und auch Pizmeat und die Rocket Beans und viele Leute, die da irgendwie vertreten waren und das cool fanden, haben das halt erwähnt. Und das fand ich irgendwie schön. Sogar der gute Sturmwaffel hat kommentiert. Dann ging es aufs Reeperbahn-Festival und da hat mich die Realität eingeholt, denn das Reeperbahn-Festival hat mir wirklich gezeigt, du kleiner Ficker. Du kleiner Ficker gehst zwar bald auf Tour und hast auch schon ganz gut Tickets verkauft, dazu werde ich auch noch gleich was sagen, zur Tour, weil als die angekündigt wurde, so ein paar Wochen vor Albumankündigung, das war richtig krass, das war fast der krassere Moment, fand ich. Du kleiner Ficker, nicht jeder findet dich geil und du wirst heute Abend mal schön vor 50 Mann im Knus spielen. Das nächste Mal, wenn du hier spielst, spielst du vor über 300, aber jetzt spielst du vor 50 Leuten. Und dann haben wir auf dem Reeperbahn-Festival gespielt, nach einer Rockband, als der letzte Act, ich habe sozusagen das Reeperbahn-Festival zugemacht. Und das war ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Das war wirklich so mal wieder ein Gig, der Arbeit war. Da war mir klar, nicht alles am Musik machen hat mir immer gefallen. Weil das Publikum war sehr, sehr müde. Es war, wie gesagt, der letzte Tag. Und dann waren es auch nicht so viele. Und wenn das nicht so viele sind und dann sind die auch noch müde, dann trauen die sich ja nichts. Und dann ist so ein Gig ja auch einfach nur so dastehen und sich das angucken. Und Falk Schacht hat mir einfach nur danach geschrieben, der war nämlich da. Mann, war das Publikum Banane. Es hat nur genervt. Und natürlich würde ich das so hart nicht formulieren, weil ich auch weiß, dass da Leute waren, die extra dafür hingekommen sind, die auch Lust hatten, mich zu sehen und die da gestrahlt haben und gelächelt haben beim Song, bei gewissen Songs und so. Deswegen würde ich das auf gar keinen Fall über das ganze Publikum übertragen. Aber es waren halt einfach Leute da, die sich das angucken mussten oder die da halt irgendwie gedacht haben, da schaue ich da mal vorbei. Und die waren halt da natürlich nicht so aktiv. Und das ist für einen Musiker, der gerade so ein bisschen unsicher ist in seinem Comeback. Oder das heißt unsicher. Ich bin ja schon sicher, dass das alles ziemlich geil ist, aber so gerade Bühnencomebacks und sowas und dann noch nicht das Setup, was ich eigentlich auf der Tour fahren will und so. Für mich war das ein bisschen nervig. Aber die Tour steht ja unmittelbar bevor. Die startet am 7. November. Sie endet heute in genau einem Monat am 17. November in fast ausverkauften, nicht Juka, sondern der andere Club in Köln. der auch schon gut gefüllt ist. Puff, der neue. Ich hab's vergessen. Ihr merkt, ich hab's überhaupt nicht mit Namen. Überträgt sich auf alles. Überträgt sich auf Schauspieler, Filme, Serien, Serien-Schauspieler, Songs, Musiker, Freunde, Menschen, Familienmitglieder. Ich weiß von niemandem den Namen. Auf jeden Fall spielen wir in diesem Club. Und auf jeden Fall spielen wir diese Tour so rum. Auch in diesem Club. Wir spielen 10 Gigs. Und wir haben eine neue Band. Und es ist ja kein Geheimnis, dass der gute Phil von Heiß Kalt leider gerade ein bisschen kränker geworden ist, was seinen Körper angeht. Und dass es ihm gerade nicht so doll geht. Und das ist sehr, 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 sehr schade. Und das finde ich scheiße. Das möchte ich an dieser Stelle nur mal sagen. Weil Phil wirklich ein guter, sehr, sehr guter Mensch ist. Und ich das sehr, sehr schade finde, dass es ihm jetzt so schlecht geht. Das finde ich natürlich immer schade. Aber bei ihm finde ich es besonders schade, weil er es echt nicht verdient hat. Aber anscheinend ist das Schicksal einfach manchmal ein Bastard. Und er wird auch wieder gesund. Er muss sich halt jetzt mal operieren lassen. Und ich hoffe dann, dass er im Januar, Februar wieder für alles, was er machen möchte, einsatzbereit ist. Er kann halt jetzt einfach nicht so große Arbeiten verrichten, wie die ganze Zeit Sachen ausräumen und Gitarre spielen und sonst irgendwas. Das ist für seinen Körper einfach dann scheiße. Und deswegen sagen wir einfach mal alle so, jetzt entspann dich mal, guck, dass es dir gut geht und lass dich auskurieren, heil dich aus. Und wenn es dir besser geht, dann bist du wieder da. Und ansonsten überwachst du halt die Sachen aus der Ferne und alles ist gut. Deswegen liebe Grüße und gute Besserung an den guten Phil. Deswegen ist er leider bei der Tour nicht dabei. Max Lessmann wird aber Mercher sein, was ich super geil finde. Und wenn das jetzt alles gut läuft, wird Sergio meine Vorband sein. Das ist so ein neuer Sängertyp, den ich echt gut finde, aus Deutschland. Der so eine ganz verschrobene deutsche Popmucke macht. Das würde total gut passen auch zum Koppelpot. Und ich hatte ja dieses Jahr diesen Moment bei Blues, der Vorband von A zum J, wo ich echt dachte so, fuck, was ist mit ihm? Er ist richtig hyped, er ist richtig gut. Er wird noch gerade so ein bisschen entdeckt von den Leuten, es braucht ein bisschen, aber ich finde den Typen richtig dope und geil. Und deswegen feiere ich den hart und freue mich, dass der gute Blut gerade so gut angenommen wird von den Menschen. Ja, und das war auch so eine geile Entdeckung, die ich als Vorband hatte. Wo ich mir echt dachte, so müssen Vorbands sein. Ich gucke mir die an und denke mir so, geil, darauf habe ich Bock. Das wusste ich nicht, dass es dich gibt, aber ich habe gerade geile Musik entdeckt und das ist sehr, sehr schön. Und sowas möchte ich bei den Menschen mit Search You auch auslösen, wenn ich die mit auf Tour nehme. Die Tour wird wirklich schön, sie wird wirklich voll und das ist wirklich gerade ziemlich geil. Vielen Dank dafür. Es gibt aber noch für viele Städte ein paar Tickets, deswegen kommt da mal hin, lasst uns eine gute Zeit haben. Rockstar-Konzerte sind der Regel immer sehr liebevoll und nett und sehr, sehr mit lieben Leuten gefüllt und diesmal sind es ein paar mehr liebe Leute, aber es ist trotzdem alles noch klein und überschaubar und das finde ich sehr schön und herzzerreißend und ergreifend und ich freue mich sehr, dass ihr alle zu der Tour kommt. Und mit der neuen Band wird es sehr, sehr hübsch. Wir legen sehr, sehr Wert auf die Inszenierung. Wir werden mit ein bisschen Bildern spielen, wir werden einen schönen Sound haben, wir haben eine schöne kleine Miniband dabei, dann wahrscheinlich jetzt auch noch eine tolle Vorband und als der Vorverkauf dieser Tickets losging von der Wütendes-Komplex-Kind-Tour 2018, war man wirklich so, naja, wir gucken mal, wo die Reise hingeht, weil, naja, also vielleicht kommen Leute und vielleicht kommen sie auch nicht, aber wir müssen es jetzt mal abwarten. Und da war ja noch kein Album angekündigt und nix. Und dann haben wir diese Platte, haben wir diese Tour angekündigt und die Tickets sind halt einfach, das Yuka war nach 2 Stunden ausverkauft in Köln. Und ich war wirklich so, wow. Und so war es mit ganz vielen Städten, dass so richtig viele Tickets auf einmal richtig gut weg waren und mein Booker mich anrief und sagt so, der ja auch schon seit vielen Jahren mit mir rumstruggeln muss, sagte nur zu mir so, ey Max, ganz ehrlich, ich bin richtig stolz, ich find's richtig, richtig toll. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns ja alle total für dich. Deine Leute sind einfach super. Hast eine gute Community und du hast hier schon was aufgebaut und das ist toll. Ja, und deswegen dieser Moment, als die Tour online ging und als alle so heiß waren und sowas, das fand ich einfach nur geil. Das muss ich wirklich sagen. Da habe ich mich einfach sehr, sehr, sehr gefreut über das ganze Feedback von allen und naja. Muss ganz kurz. Hab mich sehr, sehr gefreut über das Feedback von den ganzen Leuten. Nun gut. Jetzt sind wir so kurz vorm Release. Und Ich habe eigentlich immer in meiner Fantasie gedacht, wenn diese Platte denn mal dann kommt und wenn es dann so kurz davor ist, dann werde ich richtig hyped und hooked sein. Tatsächlich bin ich gerade nur ausgelaugt, müde und leer, weil ich glaube, wir sind so mitten in den Erwartungen von allem. Es hat aber sich nichts überschlagen, wo ich ganz, also ich würde lügen, wenn ich sage so, hey, alles, was gerade passiert, ist genau so, weil man ja auf alles drauf guckt und denkt so, ja, es könnte schon noch ein bisschen krasser sein, wenn man immer sieht, dass irgendwie der Dulli-Song von dem Idioten jetzt irgendwie innerhalb von 2 Tagen 2 Millionen Klicks abgeräumt hat, dann wird man halt einfach, dann ist einfach die Missgunst größer als der Realismus, das muss ich leider sagen. Das ist keine sympathische Eigenschaft, das weiß ich auch. Ich finde auch deswegen irgendwie jetzt die Werke von Kollegen schlecht zu reden, deswegen ist auch völliger Bullshit, weil das ist impliziert immer nur Frust und das wäre unfair, den Jungs auch gegenüber. Ich sag nur, ich persönlich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht für mich. Das hat aber nichts mit den Kollegen zu tun und mit dem, was gerade aktuell passiert, sondern es ist ja eigentlich absehbar, dass wenn man eine Platte macht, die komplett am Zahn der Zeit vorbeischießt und in Anführungsstrichen was Mutiges ist, das kann ja auch was Dummes sein. Und deswegen bin ich mit den Klickzahlen drumherum so, ja, okay, das ist okay für mich. Ich finde die Klickzahlen oder die Verkäufe der Alben aber dafür umso überraschender. Ich finde Ticketverkäufe umso überraschender. Das ist alles in einem sehr guten Verhältnis, Klicks zu verkaufen. Das ist sehr, sehr geil. Und trotzdem bin ich sehr, sehr nüchtern und sehr, sehr ruhig. Und ich fand es ein bisschen schade, dass dann auch so typische Promofirmen, die halt, oder was heißt Promofirmen, sondern halt Seiten, die einen halt auf der einen Seite dann irgendwie die Tour präsentieren wollen, aber es nicht schaffen, mal einen Satz zu verlieren über das neue Album oder über die neue Platte. Platte und Album ist übrigens selbe, Max. Dankeschön. Oder über ein Interview machen. Das finde ich dann halt, das machen nicht alle. Und deswegen fand ich das ein bisschen schade. Und man merkt man halt auch, man war wirklich lange weg und muss sich viel zurückerkämpfen. Ich glaube, da habe ich mir vieles einfacher vorgestellt. Deswegen, das sind die Punkte, wo ich einfach ganz klar sagen muss, ja, okay, das war vielleicht ein bisschen in meinem Kopf, sage ich mal, leichter, was ich mir da vorgestellt habe. Naja, aber auch das soll alles kein Frust sein, sondern eher schon Jammern auf hohem Niveau. Das Comeback ist geglückt, es ist nicht explodiert, das war absehbar bei dieser Musik. Ich bin sehr, 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 jetzt einfach nur noch sehr gespannt. Ich will halt jetzt einfach gar nicht mehr so lange warten, sondern ich will jetzt einfach sagen, so Leute, hier ist es, habt Spaß, genießt es. Das ist das Album, an dem ich so lange gearbeitet habe. Und gestern hatte ich diesen Promomarathon in Frankfurt, wo ich dann im Pinguinhaus saß und mehrere Interviews gegeben habe. Ein paar Interviews liegen schon hinter mir, ein paar liegen noch vor mir. Ich fahre jetzt morgen nach Berlin für ein paar Tage. Wenn ihr das hört, bin ich schon längst wieder zu Hause. Und dann kommt die Platte und dann muss ich noch bei NTG ganz viel packen. Und dann gehe ich noch mal ein paar Tage, bin ich noch mal unterwegs. Und dann können wir uns noch mal alle irgendwo treffen. Dann wird es noch mal so ein schönes kleines Fan-Treffen in Anführungsstrichen geben. Und dann ist die Tour und dann ist die Sache aber auch rum. So, dann ist Koppelpot erstmal einfach auch ein abgeschlossenes Kapitel. Vielleicht gibt's da noch eine kleine andere Tour, vielleicht irgendwann mal so. Aber sonst ist das Thema durch. Und dann geht's schon in Gedanken zur nächsten Platte. Dann ist das eine Thema abgehakt. Ja, und so wird das wahrscheinlich auch bei Cobby sein. Ich bin noch gespannt. Ich bin jetzt einfach wirklich nur noch gespannt, wie die Leute die Platte finden, weil ich liebe dieses Album. Ich habe es gestern wieder gehört und ich freue mich so, dieses Album gemacht zu haben und so eine schöne Zeit damit zu haben. Und das ist also das Schönste an der Platte war wirklich die Entstehung. Das muss man wirklich sagen. Kann ich jetzt schon sagen, das war nicht die Promo, das war nicht die Videodrehs, das war nicht irgendwelche Deals aushandeln, das war auch nicht die Überweisung von Summe X, sondern das war einfach nur die Entstehung dieses Albums. Ich habe festgestellt für mich, ich kann es noch, ich habe einen Produzenten gefunden, dem ich vertraue, der ein ganz, ganz großartiger Mensch ist. Ich habe ein Label und ein Management gefunden, denen ich vertraue, die mich dazu motiviert haben, das wieder zu tun, die das Risiko auf sich genommen haben, diese Platte zu machen mit mir. Ich habe tolle Freundschaften aus dieser Nummer mit rausgetragen. Das Verhältnis zu Phil ist viel größer. Das Verhältnis zu Max Lessmann ist viel, viel besser als vorher. Und wir sind inzwischen richtig Best Buddies. Und all das ist das, was an dieser Platte das Tollste war. Das Schaffen. Borgheide, Bergen an See, Berlin oben im Haus 2000, Mucke machen. Das waren richtig goldene Momente. Und dafür hat sich Cobblepot schon komplett gelohnt. Das klingt jetzt komplett cheesy, aber es ist einfach so. Dass ihr es schön findet, dass ihr es kauft, dass ihr eine gute Zeit damit habt, dass es mir auch wieder hilft, meinen Lebensunterhalt weiter zu bestreiten. Das ist natürlich auch großartig. Aber die Entstehung war das Allerbeste. Und weil diese Entstehung so viel Spaß gemacht hat, ist es für mich auch nicht fern, dass wir bald mit der Produktion eines weiteren Albums beginnen. Damit mache ich hier nicht den Nerd Revolution 2 Move, so um Gottes Willen. Aber auf jeden Fall ist der Fokus so bei uns allen gerade, dass wir sagen, hey, wenn es ein neues Album gibt, wenn es neue Musik gibt, dann auch nicht mehr mit 4,5 Jahren Abstand, sondern vielleicht schaffen wir es, die Zeit zumindest zu halbieren oder sogar die Intervalle noch kleiner zu machen. Zumindest für die nächste Platte, weil ich habe Bock und ich habe ein tolles Team und ich will dieses Team auch nochmal ausnutzen, nicht im Sinne von, ich nutze euch alle aus, sondern so, ich möchte es ausnutzen, dass wir jetzt diesen Moment haben und daraus nochmal was Schönes machen, wenn es geht. Man kann den Moment nicht kopieren, um Gottes Willen, aber man kann vielleicht einen anderen schönen schaffen. Ja, und jetzt ist es kurz vor Release und auch wenn ich ein bisschen müde bin und wenn mich das alles die letzten Wochen ganz schön ausgelaugt hat, das klang jetzt viel negativer, ich will jetzt gar nicht hier so sagen, wie scheiße alles ist oder sonst irgendwas. Ey, ich mache wieder Musik, ich bin komplett frei von allem, ich muss mir überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen, ob ich damit jetzt mega viel Geld verdiene oder nicht. Daran hängt nicht mein Lebensunterhalt, daran hängt einfach nur, habe ich eine gute Zeit oder eine sehr gute Zeit und aktuell habe ich einfach eine Zeit, die irgendwo zwischen gut und sehr gut ist und ich kann jeden Morgen aufstehen, wann ich will und ich kann nette Leute treffen und habe wirklich viele liebe Leute durch diesen Job um mich rum und deswegen habe ich am Ende des Tages nur gewonnen und möchte es an dieser Stelle nochmal sagen. Ich hoffe, ihr werdet Cobblepot mögen nach diesem Podcast, das ist jetzt erstmal die vorerst letzte Ausgabe des Cobblepodcasts, danach kommen noch die Track-by-Tracks mit Gästen, im besten Fall sind das 12 Stück, 12 Folgen mit 12 Gästen, wo wir nochmal über die einzelnen Tracks reden. Da wird nochmal jeder Track ganz genau analysiert. Wie gesagt, Azim J, Casper und so weiter und so fort haben sie schon angekündigt. Mal gucken, wenn wir noch alles kriegen. Ich freue mich drauf. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Jetzt ist aber erstmal Feierabend. Leute, das war der letzte Cobblepodcast. Cobblepod erscheint am 26.10.2018 oder ist am 26.10.2018 erschienen. Auch wenn ihr diesen Podcast erst in 40 Jahren hört, dann ist es ein kleines Zeitdokument. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, dass man so ein bisschen ausführlichen Einblick in diese Platte gibt. Es wird ja auch noch den Rockstar Radio Nukular Podcast geben, wo das Ganze noch sehr, sehr ausführlich erklärt wird. Noch andere Sachen, wo es noch um die Vergangenheit geht und so weiter und so fort. Und das wird, glaube ich, alles eine angenehme Geschichte. Deswegen, Leute, es war mir ein Fest. Ich wünsche euch einen wunderschönen weiteren Tag, Abend, whatever. Und ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn ihr es euch auf Spotify reinzieht. Wenn ihr was für die Charts machen wollt, wenn ihr das supporten wollt, kauft es auf CD, Vinyl und oder Tape. Ansonsten Spotify, iTunes, das ist überall zu erhältlich. Hauptsache ihr hört's. Mir ist es gerade am wichtigsten einfach, ihr hört's. So, wenn es dann noch einigermaßen nicht wieder auf Platz 37 chartet, dann, wenn es 36 ist, bin ich schon zufrieden. Wir müssen einfach nur die 36 schaffen, Leute. Das wird schon klappen. Das wird schon alles funktionieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen ich muss echt was trinken. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Cobblepot erscheint. Ich bin froh, dass ich es machen durfte. Und ja, war zum Schluss ein bisschen cheesy, aber ihr macht's möglich, Leute. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Tour. Kommt zur Tour. Der Tour wird das Allerbeste. Versprochen. Liebe.